Nun darf ich Sie grüßen zu unserem Gottesdienst. Es war der Wunsch ausgesprochen worden, weil im Notizenzettel gar nie ein Abendmahl drin stand, dass wir doch heute das Abendmahl feiern. Und die, die nicht das Gemeindeblatt angesehen haben, die sind überrascht. Ich darf Sie aber einladen, auch dieses Abendmahl mitzufeiern, weil Jesus Christus uns stärken will. Er spricht: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir wollen mit dem Morgenlied, dem Danklied beginnen. Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. Wir singen vom Lied 347, die Verse 1 bis 3 und dann 6, 7 und 8. Wir wollen vor Gott, unserem Herrn, bekennen und bereuen, dass wir gesündigt haben, in Gedanken, in Worten und in Werken. Und weil solch eine Buße eine persönliche Sache ist, wollen wir dies zuerst tun und jedoch in der Stille all das Gott bringen, was ihn bedrückt und beschwert. Wir beten in der Stille. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ist dies euer Bekenntnis und eure Bitte, so antwortet mit einem aufrichtigen Ja.
Ja.
Euch geschehe, wie ihr glaubt. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt. Und durch seinen lieben Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle eure Sünde, die ihr ihm bekennt und bereut. Weil Jesus es so geordnet hat, dass wir einander in seinem Namen die Sünden vergeben, so verkündige ich euch die Gnade Gottes und die Vergebung aller eurer Sünden im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, der spreche Amen.
Amen.
Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm er das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Genauso nach dem Abendmahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, wir sind nicht wert, dass du bei uns einkehrst, aber sprich nur ein Wort, dann wird dein Knecht gesund. Amen. Wir wollen das Abendmahl so halten, dass die Kirchengemeinderäte Brot und Kelch in die Reihen bringen. Wir das Mahl feiern nach der Ordnung des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen. Wenn Sie dann dem neben sich den Kelch weitergeben, dann sagen Sie ihm ein Wort des Zuspruchs, ein Bibelwort. Nicht beim Brot, wir wollen das beim Kelch tun, dass Sie ihm verkünden, was der Tod Jesu für ihnen Trost und Zuversicht bedeutet. Nehmt hin und esst, das ist der Leib Jesu Christi für eure Sünden in den Tod gegeben. Nehmt hin und trinkt, das ist das Blut Jesu Christi, für eure Sünden vergossen. wollen uns erheben und dem Herrn danken, dem wir miteinander den Anfang des 103. Psalmes beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir nehmen wieder Platz. Wir wollen nun ein Lied singen, das hineinpasst in unsere Zeit, in der so viele Menschen von der Zukunftsangst reden. Unsere Gemeinden sollten ein Platz sein, wo Menschen etwas spüren von der großen Geborgenheit des Glaubens. Es mag sein, dass alles fällt. 563. Wir wollen alle 5 Verse singen, aber nicht nach dieser Melodie, die dort steht. Denn dieses Lied ist deshalb so wenig gesungen, weil dort eine fremde Melodie steht. Wir wollen es nach der Melodie singen, wie man es viel auch in der Jugendarbeit früher gesungen hat, und wollen es uns wieder zurückgewinnen, gerade für unsere Zeit. Wir singen vom Lied 563 alle Verse, die Posaunen spielen einen Vers voraus und dann stimmen sie gleich fest mit ein. Unser Predigtext steht im 2. Mosebuch, Kapitel 34. In den Bibeln, die ausliegen, ist es Seite 103, 2. Mose 34 von Vers 29 ab. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Er hat ja schon einmal die Gesetzestafeln heruntergebracht. Das war damals, wo das Volk um das Kalb herumtanzte. 2 Kapitel vorher beschrieben. Er hat die neuen Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sie sich ihm, auch alle Israeliten. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging, vor den Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Herr, schließe uns auch dieses dein Geheimnis auf. Amen. Da muss ich heute also mal mit einem Kompliment beginnen und Ihnen sagen, wie hübsch Sie aussehen. Vielleicht sind Sie überrascht, aber Sie wussten es ja schon lange, dass Ihr Gesicht sich sehen lassen kann. Denn man soll nicht so tun und sagen, ja, das ist mir doch gar nicht wichtig, wie wir nach außen wirken, ist doch uns sehr wichtig. Das ist der Schmuck und der Ausdruck unseres Wesens. Und man wendet ja viel Zeit daran und auch viel Geld, um noch schöner auszusehen. Wenn jetzt einer unter uns ein paar Tipps geben könnte, was man da noch machen kann, um noch schöner auszusehen, da würde man sehr genau hinhören. Da kann man noch die Falten liften lassen und die Pickel wegdrücken. In Amerika, da machen sie an den Toten noch so viel kosmetische Veränderungen, dass man im Sarg so schön aussieht wie nie zu Lebzeiten. Das ist eine Sehnsucht des Menschen, seinem sterblichen Fleisch noch etwas Ausdruckskraft zu verleihen, dass ich schöner wirke. Und dabei ist es doch ein Teil meiner irdischen Verweslichkeit, die vergeht. Vielleicht sind wir darum mit Recht so eitel, weil wir spüren, wie man all die Jahre unserem Gesicht dann eben doch ansieht. Und das ist keine Schande. Aber nun muss ich Ihnen den Mose heute vorstellen mit seinem Gesicht. Er hatte überhaupt kein Kosmetikmittel da hineingeschmiert. Er mit seiner vergerbten Haut. Wie war die wohl rissig gewesen? Nicht, dass Sie sich so braun gebrannt vorstellen, sein Hirtendienst in der Wüste Midian und dann seine Zeit in Ägypten. Hat diese Haut zerschunden und nun lag ein Glanz Gottes darüber. Eine Schönheit, eine Würde, und um die soll es uns heute Morgen gehen, dass man in unseren Gesichtern etwas von der Schönheit Gottes sehen kann, widerspiegeln. Woher kommt das? Jetzt müssen wir dem Mose noch ein wenig folgen, auf seinem Wege, wie er hinaufsteigt auf den Sinai und dort oben 40 Tage verharrt. Für jeden, der etwas versteht von der Schönheit, der müsste sagen, Wer schön aussehen will, muss viel schlafen und viel Milch trinken, aber so wird man nicht schön fasten und allein sein, in der Wüste, dort oben unter den Steinen sitzen und auf die Gegenwart Gottes harren. Haben Sie es gemerkt, dass der Mose gar nicht wusste, dass sein Angesicht leuchtete? Warum wusste er denn das nicht? Natürlich hat er keinen Taschenspiegel dabei gehabt, dass er hinein hätte schauen können. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Unter Christen wird so viel davon gesprochen, wie sie mit ihrem Leben scheinen wollen, wie sie ein Licht hinausstrahlen wollen. Ich frage mich, ob das nicht ein wenig keuscher behandelt werden sollte bei uns, dieses ganze Thema. Mose wusste nicht, dass sein Angesicht glänzte. Und als es ihm die Israeliten sagten, da hat er sofort etwas über sein Gesicht herübergezogen. Warum war denn da Mose so sorgfältig? Ich meine, dass er wusste, wie leicht das in ein falsches Denken hineingehen kann. In unseren Stolz, wo wir meinen, ich will nur etwas leuchten und strahlen, und dabei wollen wir unserer Persönlichkeit ein wenig aufhelfen. Es liegt ja immer auch bei den geistlichen Dingen eine Vermischung vor, wenn wir sagen, ich möchte mehr von Gott widerspiegeln. Ist es nur unsere Selbstsucht? Wenn wir andere gewinnen wollen für Gott, ist das nur für unseren Ruhm? Mir gefällt das, wie Mose die Decke über sein Angesicht zieht vor den Menschen. Und ich denke auch, dass man es selbst von sich im Spiegel gar nicht sehen kann. Es wäre etwas falsch, wenn wir morgens vor dem Spiegel stehen und sagen, ach, wie schön spiegelt sich doch bei uns allen des Herrn Klarheit. Sollten wir nicht vielmehr traurig sein und sagen, um die Falten ist es mir nicht leid, um meine unreine Hautoberfläche doch auch nicht. Sondern warum sieht man in meinem Gesicht nur immer diesen verhärmten, giftigen Blick? Warum ist diese Bitterkeit mir so tief ins Herz hineingeschrieben? Natürlich habe ich viel Schweres. Natürlich habe ich so viel Not zu tragen. Natürlich drücken die Sorgen mir schier das Herz ab. Was denken Sie, wie es dem Mose zumut war, diese Verantwortung, das Volk zu führen? Er wusste ja nicht, wie diese ganze Reise noch ausgehen sollte, dieses störrische Volk durch die Wüste hindurchzuführen. Er war doch missmutig und traurig. Und dann sitzt er dort oben auf dem Sinai. Und wir wissen gar nicht, was er von der Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Das Angesicht Gottes konnte er noch gar nicht als sterblicher Mensch sehen. Es muss nur ein Abglanz Gottes gewesen sein, der so groß war, dass er seinen Blick ganz mitgerissen hat und mitgezogen hat. Davon hat Mose das ganze Leben reden müssen. Er hat nie von seinem Leuchten im Gesicht auch nur einen Gedanken gehabt. Er war so erfüllt von dem, was er bei Gott gesehen hat. Und davon ging sein Mund über. Er hat, wo er nur konnte, den Menschen von der Heiligkeit Gottes erzählt. Von seiner Güte und von seiner Barmherzigkeit, die so groß ist, dass Menschen sie nie begreifen können. Und jetzt möchte ich Sie einfach bitten, dass Sie sich Zeit nehmen, viel Zeit, um in der Stille vor Gott zu harren, wie Mose. Und etwas zu sehen, das ist das Auge des Glaubens, das erkennt, wie wunderbar Gott ist. Paulus hat ja im 2. Korintherbrief, im 3. Kapitel das aufgenommen und hat gesagt, bei uns ist das noch viel großartiger, als was Mose sehen konnte. Keiner soll denken, er müsste zurück in diese Erlebniswelt des Mose hinein. Nun spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit, des Herrn Ehre und Macht. Die leuchtet hinein. Durch Jesus Christus hat er diesen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Jetzt sehen wir es noch viel vollkommener und schöner, als Mose es sehen konnte. Und da muss man wegblicken von seinen Sorgen und von seinen Ängsten und von dem, was einen bedrückt. Sonst sind die Gesichtszüge so bitter und so traurig, wenn sie sagen, ich kann nicht fröhlich sein, ich kann Gott nicht loben. Sie müssen sich hinein versenken in das Bild Jesu Christi. Und wir tun das ja am liebsten, indem wir ihn anschauen, wie er am Kreuz hängt. wie Jesus kämpft und ringt, damit er meine Schulden wegtragen kann, damit nichts mehr zwischen Gott und uns ist, dass alles ausgeräumt werden kann. Dann spiegelt sich in uns etwas Neues von der Herrlichkeit Gottes. Das ist ein Geheimnis, Sie können es nie merken, das macht dann Gott schon. Bilder prägen uns. Wir müssen schon bei unseren jungen Leuten ein wenig hinschauen, welche Bilder sie in ihre Zimmer hängen, welche Stars da hängen und welche Poster sie da aufhängen. Ein Ausdruck ihres Wesens ist es doch. Und das ist nicht so gleichgültig, wie wir meinen, welche Filme wir ansehen und was wir aufnehmen an Sendungen, die vor unserem Auge entstehen, weil alles, was wir mit dem Auge aufnehmen, uns bildet und uns prägt bis tief in die Seele hinein. Sie wissen das doch selbst am besten, wie die Bilder wieder herauskommen aus längst vergangenen Tagen und wie sie plötzlich vor Augen stehen in einer Welt, in der man scheußliche Bilder sehen kann, erschütternde Bilder, Bilder, die unsere Gedanken fesseln und nicht loslassen. Wo schon junge Menschen uns sagen, ich kann diese ganzen scheußlichen Gedanken und Bilder gar nicht mehr aus meinem Kopf hinausbringen, die mich verunreinigen. Doch das kann Gott wegnehmen, indem er das ursprüngliche Ebenbild wiederherstellt. Es braucht Stille und Sammlung, in dieses Bild Gottes hineinzublicken, das er uns in Jesus zeigt. Wer auf Jesus blickt, der sieht die Wirklichkeit Gottes vor sich. Und nehmen Sie sich Zeit zur Stille, dass Sie über dem Wort nachsinnen und dann sagen, Herr, lass mich deine Schönheit sehen, dass die ganzen grausigen Sündenbilder aus meinem Kopf weggehen können, dass mir es nicht dauernd in den Sinn kommt, sondern dass ich deine Herrlichkeit sehe und dass dann etwas widerspiegelt in meinem Leben von deiner Schönheit. Was bedeutet das? Meine erste Frage war, woher kommt das? Was bedeutet das? Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, wie der Mose sich müde und schwach fühlte. Er war für diese Aufgabe gar nie gerüstet, die ihm Gott da wieder auf die Schultern legte. Und ich möchte jetzt mit denen reden, die keinen Mut haben für die vielen Aufgaben, die ihnen Gott auferlegt. Und sie fühlen sich nicht geeignet dafür. Das ist eine rechte Haltung, die wir Christen haben sollen, dass wir immer wieder wissen, dafür bin ich nicht ausgerüstet und das kann ich nicht und dafür bin ich nicht geeignet. Gott hält viel vom Verwandeln. Und auch ein Mose ist so, wie er ist, für Gott nicht brauchbar. Wir werden verwandelt. Das ist das Evangelium, heute eine Freudenbotschaft. Gott verwandelt Menschen. Er kann Menschen nehmen, die ein ganz schmutziges Herz haben. Das hat ja Jesus so oft getan und hat sie als Boten seiner Liebe gebraucht. Seine Reinigung ist so groß und seine Erneuerung ist so stark. Er verwandelt. Paulus sagt dort in diesem dritten Kapitel, dass direkt die Ergänzung ist im zweiten Korintherbrief von diesem Abschnitt hier. Wir werden verklärt von einer Klarheit zur anderen. Wir werden von einer Herrlichkeit zur anderen verklärt. Ich möchte Sie fragen, erleben Sie das überhaupt noch bei sich? Sind Sie noch so geprägt von Ihrer Morgenandacht, die Sie halten? Darf dieser Gottesdienst heute einen solchen Lichtschein bei Ihnen hineinwerfen, dass Sie trällernd und pfeifend von hier heimziehen, auch wenn Ihr Herz bedrückt war und Sie voller Sorgen herkamen? Wir werden verwandelt werden. Wir werden verwandelt und zwar in das Bild Jesu hinein. Das ist das letzte Ziel. Dieser Umwandlungsprozess ist in dieser Welt noch nie abgeschlossen. Wir werden immer wieder seufzen und klagen über das Alte und Dunkle und Schmutzige, was immer wieder aus unserem Leben hervorkommt. Da soll in unserem Wesen immer mehr von der Schönheit Jesu, von seiner Liebe zu sehen sein. Darf ich es noch einmal sagen? Ich habe ja immer wieder Sorge, wenn Menschen sich das so verkrampft vornehmen, ich will wortlos Zeugnis geben durch meine Erscheinung. Ich meine, dass das irgendwo vermessen ist. Aber jeder, der gläubig ist und der von Jesus gehalten und getragen ist, darf das wissen, wenn er in diese Woche hineingeht. Mit mir geht das Geheimnis Jesu. Er hat gesagt, dass er in Schwachen mächtig wirkt. Und ich brauche nichts fühlen und nichts sehen. Ich darf um dieses Geheimnis wissen, dass er mich verklärt.
Er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht. Und das geht hindurch, auch wenn der äußere Mensch abstirbt.
Unsere jungen Christen, die in jungen Jahren zum Glauben gekommen sind, sagen uns oft, wie sehr sie dies bei unseren Gemeindefreizeiten anzieht, dass ältere Menschen da sind. Ältere Menschen, die schon lange nicht mehr im Berufsleben stehen. Und da ist etwas, was sie zu Hause nicht finden in ihren Familien und was sie selbst nicht kennen, von dieser Reife, der Liebe zu Jesus und der Verbindung mit ihm. Diese Verwandlung schafft der Herr, der der Geist ist, der Heilige Geist Gottes. Wie sie das nun ausdrücken wollen, ob es die Gegenwart des auferstandenen Jesus in ihrem Leben ist, der ihr ganzes Wesen verwandelt, oder ob sie sagen, der Heilige Geist ist mächtig bis in die Verästelungen meines Lebens hinein und wirkt wunderbar, das ist eine große Sache. Das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit, und dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Das ist wichtig, dass unser sterbliches Leben schön wird. Aber wir kennen eine Kosmetik, die von innen herauskommt und die unser ganzes Wesen von Grund auf umgestaltet. Paulus hat das so dargestellt, dass das ein Spiegeln sei von jenem Ebenbild, zu dem uns Gott geschaffen hat. Aber Sie kennen vielleicht auch die lustigen Spiegel, wo man plötzlich die Nase ganz lang sieht oder den Bauch ganz dick, wo das alles verzerrt herauskommt. Sind wir ein klarer Spiegel? Oder ein Trickspiegel, der alles nur verzerrt und nur so komischer darstellt. Wir kennen doch so viele fromme Gestalten, in denen alles wirklich so herauskommt, dass man nur darüber lachen kann. Lass mich ein Spiegel sein, Herr, der deine Güte und deine Barmherzigkeit widerspiegelt. Wir sind als Menschen sicher darauf angelegt, von der Nachahmung zu leben. Unsere jungen Leute haben das richtig begriffen, wenn sie Stars vergöttern? Nicht, dass das richtig ist, sondern dass das unserem Wesen eigen ist. Dass man Leute nachmacht und nachahmt und in die Fußstapfen von Menschen tritt. Aber das Ziel Gottes war doch nicht, dass wir Menschen nachfolgen und Menschen als Leitbilder haben, sondern dass wir das Bild Gottes widerspiegeln. Das ist das Ziel. Was bedeutet das? Dass wir verklärt werden sollen mit unserem ganzen Wesen in das Bild Jesu hinein und dass man in den Christen die Biografie Gottes lesen kann, die Spuren des Heiligen Geistes. Wo geschieht dies? Woher kommt das? Was bedeutet das? Wo geschieht dies? Man muss ja die Bibel immer im großen Zusammenhang lesen und da wird noch vorher erzählt, dass Tausende von Menschen erschlagen daliegen. Da sagen immer wieder gerne Bibelleser, warum ist denn Gott so grausam? Ist denn Gott grausam oder ist der Mensch so grausam, dass er sein eigenes Grab schaufelt? Er weiß doch, was es ist, gegen Gott zu sündigen. Wir leben in einer Welt, in der uns diese Bilder so oft wieder vor die Augen geführt werden, Verhungerte, in den Kriegen umgekommen, leidende Menschen. Es ist wirklich erschütternd, dass man so viel sieht vom Elend des Menschen in unseren Tagen. Da waren sie um das goldene Kalb herumgetanzt. Und das war ja immer ein Ausdruck, nicht für den Wirtschaftswohlstand. Das sollten wir uns aus dem Kopf schlagen. Sondern mit dem Stier hat man angebetet, Menschen, Macht und Fruchtbarkeit. Und zu allen Jahrhunderten haben Menschen sich immer wieder um diese Selbstanbetung gedreht und Götter nach ihren Köpfen gemacht, die sie angebetet und bewundert haben, weil sie darin sie selbst sich fanden. Das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Wir haben mit unserer Kraft unser Land aufgebaut. Ich muss mein Leben selbst behaupten. Mir nimmt das keiner ab. Mir hilft kein Gott. Ich bin mein eigener Herr. Das bleibt die Religion der Menschen zu allen Zeiten. Und Gott streckte sie nieder. Und ein Einzelner, der steht vor dem Herrn und schaut nur ihn und will sein Bote sein. Und es bewegt den Mose gar nicht, dass er selbst scheinen wird. Es bewegt den Mose nur, wie kann ich das Volk
zurückführen in den Gehorsam Gottes. Er bittet, Herr, lass mich ausgelöscht sein aus deinem Buch des Lebens. Errette dein Volk. Er würde sein Leben opfern, wenn nur dieses Volk gerettet würde. So hat er einen Missionswillen und eine Leidenschaft, um Menschen zu retten für Gott und seine Sache. Und das ist die Frage heute für uns. Ob wir das verstehen, was Mose wichtig war, steht in der Offenbarung drin, dass die letzte Herrschaft des Antichrist noch einmal geprägt ist. Sie beteten das Tier an. Noch einmal wird Menschenmacht und Fruchtbarkeit vergötzt. Und Menschen bewundern das, was Menschen können. Und es wird eine kleine Gemeinde sein, eine sehr, sehr kleine Gemeinde, die das Lamm anbetet, die bewegt ist für das, was Jesus am Kreuz für sie tat und die immer nur dorthin schauen, seine Liebe bewundern und danken für das Viele, was sie von ihm empfangen haben. Ach, dass doch dies in unserem Leben so ein beherrschendes Bild ist und dass es uns prägt wie Mose. Nicht der äußere Glanz war ihm wichtig, sondern dass Menschen hineingeführt werden in den Dienst Gottes und ihm gehören. Er hatte die Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Er lehrte sie und sprach mit ihnen über das, was ihm Gott dort oben auf dem Berg gesagt hatte. Wenn sie doch ihren Auftrag so wahrnehmen wie Mose und ein Führer werden für ein ungläubiges Volk und viele mit hineinführen dürfen in den Glauben, in den Gehorsam Gottes. Amen. Erleuchte mich, o ewiges Licht, 264, alle drei Verse. Und beten. Herr, nimm uns hinein in deine Gegenwart, nicht nur heute an deinem Tag, sondern auch in der ganzen vor uns liegenden Woche. Da mach uns dein Wort so lebendig und groß, dass wir vor dir stehen und merken, welche Wege du uns führen willst in deinem Gesetz und in deinen heiligen Ordnungen und dass du uns brauchst mit unseren Händen und mit unseren Füßen, mit unseren Gedanken und mit unserem Mund, auch mit allem, was wir sind in unseren Familien und mit unserem Beruf, dass wir dort dir dienen, gefüllt von deinem heiligen Geist. Mach uns wie einen Spiegel so blank, und löse uns aus unserer Verkrampfung, wo wir anders sein wollen, als wir sind. Sondern scheine du mit deinem Licht jetzt so hell in unser Leben hinein, dass ein Lichtstrahl auch in die Dunkelheit der Welt fällt. Wir wollen jetzt auch Fürbitte tun für all die in unserer Mitte, die nicht unter uns sind, weil sie im Leiden sind, weil sie krank liegen. Oder weil du sie vielleicht die letzte Wegstrecke führst in dieser Welt heim zu dir, dann lass doch auch dort in der Schwachheit des Fleisches deine Herrlichkeit leuchten über uns, dass andere Menschen etwas ahnen von deiner Heiligkeit und Größe. Und dann bewahre unser Herz und unsere Sinne, dass wir uns nicht bezaubern lassen von diesen Götzenbildern dieser Welt, von Menschen, Macht und Größe, sondern dass wir immer vor dir uns demütig beugen und wissen, dass allein du unser Leben verändern kannst. Wir wollen dich heute auch bitten für unsere Stadt. Wir wollen dir danken für den Frieden, den wir haben. Und dann lass es doch geschehen, dass auch in die demokratischen Gremien Menschen gerufen werden, die sich nach deinen göttlichen Ordnungen richten und auf deine Stimme hören. Wir wollen dir danken, dass du uns bis heute den Frieden erhalten hast. Es ist dein Geschenk. Wir sind es nicht wert und haben es nicht verdient. Herr, zieh deine Geduld und deine Gnade über dieser Welt nicht ab. Wir wollen dich auch bitten für all deine Christen, die im Dienst stehen, hier, auch im Dienst der Liebe, in den Notfällen, auch draußen in der Welt, in den Katastrophengebieten. Bitten dich besonders auch für die mit uns verbundenen Christen dort in Äthiopien, für die Missionare, die Dienst tun, auch in diesen Hungergebieten. Gib ihnen heute Morgen deine Kraft, dass sie dienen können als Menschen, in denen du wirkst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch vom Lied 580 den 7. Vers. Heute Mittag ist die große Jubiläumsveranstaltung des Evangeliumsrundfunks in Böblingen. Liegen noch Zettel hinten, 14 Uhr in der Sporthalle. Ich gehe auch hin, das ist wichtig, da muss man dabei sein. Bibeltraining ist trotz der Herbstferien, Dienstag am Reformationstag, 31. Oktober, ist der Reformationsgottesdienst mit dem Landesbischof in der Stiftskirche um 20 Uhr. Und dann spricht Hans Bayer zur gleichen Abend vom Liebeswerk ZDK in Meisenbach bzw. in Schawe-Zion in dem Saal der Süddeutschen Gemeinschaft in der Kreuznacher Straße 43c in Cannstatt um 19.45 Uhr an dem 31. Oktober. Unser Opfer heute ist für unsere Fräulein Decker, die mit den Wycliffe-Bibelübersetzern nach Papua-Neuguinea hinausging. Da hinten liegt schon der grüne Brief, wo sie berichtet. Wir sind ja froh, dass wir diesen Dienst mittragen dürfen und mithelfen dürfen, dass der geschieht. Und wir wollen auch im Gebet dafür einstehen. Getraut werden Andreas Reppich aus Cannstatt, Sodener Straße 26 und Christa Steinberg, auch aus Cannstatt, Tannenbergstraße 18. Sie gehören ja ganz zu unserer Gemeinde in all den Gruppen und Bibelstunde und überall das. Die Trauung am Samstag um 10.30 Uhr. Bestattet wurde vergangenen Woche, Frau Meta Wandre, sie hat früher da unten am Eck gewohnt, in der Hohenheimer Straße, und war ein treues Glied, immer in unseren Sonntagsgottesdiensten, bis sie ins Altenheim, in die Humboldtstraße 3 verzog. Sie starb jetzt im Alter von 87 Jahren. Und ich predigte dort über das Wort, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.